Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um euch gemeinsam mit uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorzubereiten. Ihr hört, wie ihr es ja schon wisst, den Podcast In Principio. Hier begrüßt euch auf der einen Seite Till Magnus Steiner, der Alttestamentler.
Und auf der anderen Seite die Neutestamentlerin Christel Köhler. Hallo auch von mir. Heute geht es um Grundvertrauen und um eine Grundgewissheit, die wir als Glaubende haben dürfen, als Christen haben dürfen, nämlich, dass in Gottes Wirkraum, also in seiner Schöpfung, alles gut ist und auch bleibt.
Und diese Linie, die ja schon der Schöpfung angelegt ist, verfolgen wir durch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags. Und ich mache den Aufschlag in dieser Folge mit der ersten Lesung aus dem vielleicht weniger bekannten Buch der Weisheit. Das fängt direkt am Sonntag mit dem Knallersatz an, denn Gott hat den Tod nicht gemacht. Aber wir springen für unsere Linie mal in den Vers 14.
Das ist der zweite Vers am Sonntag und da heißt es: Zum Dasein hat er alles geschaffen und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt.
Hier im Hintergrund spielt das Buch der Weisheit direkt auf den Anfang der Bibel an, auf das Buch Genesis, die Schöpfungsgeschichte, wo ja immer wieder wie in einem Refrain gesagt wird, die ganze Schöpfung ist gut, alles ist gut. Diese Welt wurde von Gott so geschaffen, dass sie auf ein gutes Ziel eben heilbringend ausgelegt ist.
Und das ist nicht nur das, was Gott quasi einmal in die Welt gesetzt hat, sondern weil ja alles, was er in die Welt gesetzt hat, geschaffen hat, weil das in sich gut ist, kann auch alles, was da ist, wiederum heilbringend sein für andere. Also das Gute weitertragen im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja mit dem heilbringend gemeint. Die Geschöpfe der Welt, die Geschöpfe der Schöpfung sind in sich auch, tragen Heil in sich. Und dieses Heil kann man weitergeben. Und ich spoilere jetzt schon ein bisschen. Dieses Heil wird eben auch nicht weniger, wenn ich es weitergebe, sondern es bleibt genauso auch bei mir.
So, jetzt sagt ihr vielleicht, wenn ihr den Text schon gelesen habt, aber worüber redet ihr doch? Eigentlich geht es doch in der ersten Lesung hauptsächlich um Tod und der Tod in der Welt und so negative Themen. Und ja, das könnt ihr auch in der Auslegung dieses Textes als Einzeltext bei uns auf inprincipio.de nachlesen. Bei unserer Linie gehen wir aber das nicht ausklammernd, aber einen Schritt weiter. Denn, ja, ich hatte ja gesagt, der Text fängt an und sagt erstmal, Gott hat den Tod nicht gemacht. Dieses Leid des Menschen ist nicht von Gott gewollt.
Weil eben alles in der Schöpfung zum Dasein hinstrebt und heilbringend ist. Also es gibt also diesen Wirkraum Gottes und wenn etwas nicht so ist, dann kann es eigentlich eben auch nicht dem Wirkraum Gottes entsprungen sein.
Und wenn man mal ganz kurz die Struktur des Textes guckt, fällt einem direkt auf, am Anfang steht, denn Gott hat den Tod nicht gemacht. Und dann folgt, so wie der Text uns am Sonntag vorgelesen wird, ein zweiter Denn-Satz. Denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. Der vergängliche Mensch ist eigentlich zur Unvergänglichkeit berufen. Das ist die große Lebensgabe Gottes an den Menschen. Wie geht das? Und das ist der Spitzensatz der eigentlichen Lesung. Denn die Gerechtigkeit ist unsterblich. Das ist in der Schöpfung so angelegt, dass die Schöpfung, die Ordnung der Welt besteht aus Gerechtigkeit und die Schöpfung, genauso wie die Gerechtigkeit, sind unsterblich. Und wenn der Mensch aus Gerechtigkeit handelt, ist er unsterblich.
Und da sind wir eigentlich bei der Grundlage auch des Weisheitsbuches, das tatsächlich vielleicht unbekannt ist, aber sich auf jeden Fall zu lesen lohnt, dass nämlich Gott derjenige ist, der für das Gute steht, aber Gott auch derjenige ist, der Gerechte ist und für Gerechtigkeit steht. Das heißt also gut sein, gerecht sein, das sind alles Attribute Gottes, auch ja unvergänglich sein. Und in das Ganze wird quasi alles, was geschaffen wird, mit hineingenommen.
Genau, und ganz konkret, das Buch der Weisheit fängt an mit der Aufforderung, liebt Gerechtigkeit. Und nachher im 15. Kapitel wird dann erklärt, ja, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet, Gott zu kennen. Und das heißt, in Gott den Schöpfer zu erkennen, dessen Ziel es ist, dass alles in der Schöpfung gut ist. Und darauf kann der Glaube des Menschen in seinem Dasein aufbauen. Und daran kann der Mensch sich in seinem Leben festmachen, selbst wenn er Angst vor dem Tod hat.
Wir haben dann in den beiden Abschnitten oder Erzählperspektiven des Evangeliums, und da springen wir jetzt schon mal rein, haben wir genau dieses Grundvertrauen, diesen Optimismus, dass die Schöpfung gut ist, als handelstreibende Kraft. Wir sind in einem sehr, sehr langen Abschnitt im Markus-Evangelium, die Verse 21 bis 43 im fünften Kapitel, aber es gibt ein Wort oder sagen wir mal, im Prinzip eine Grundaussage, vielleicht kannst du sie mal vorlesen, Till, die diesen beiden Abschnitten gemeinsam ist, und dann schauen wir einmal eben drauf.
Genau. Zweimal ist das Wort Glauben ganz, ganz entscheidend. Ich lese die Verse ganz kurz vor und dann erklären wir den Kontext, aber wir lassen erstmal die Verse selbst stehen. Einmal heißt es in den Worten Jesus: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und einmal sagt Jesus: Fürchte dich nicht, glaube nur.
Es geht also zweimal darum, dass Jesus reagiert, das haben wir gerade gehört, auf den Glauben von Menschen. Aber, und das ist das Spannende am Sonntag, dieser Glaube wird nicht immer geäußert in Worten, sondern er setzt sich auch einfach oder er wird sichtbar in einer vertrauensvollen Geste, beziehungsweise ja, nicht mal mehr einer Geste, sondern einer Zufälligkeit, die jemand herbeiführt. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind wieder auf der anderen Seite des Sees, so heißt es hier. Also die ersten Verse im 5. Kapitel, da ist Jesus auf der anderen, gegenüberliegenden Seite des Sees. Er pendelt da quasi so hin und her.
Genau, man muss sagen, die eine Seite ist eher die heidnisch geprägte Seite und jetzt kehrt er zurück wieder zur jüdisch geprägten Seite. Und hier, das ist so eine kleine Brücke auch aus der ersten Lesung, wo wir auch über Leid gesprochen haben, begegnet uns sehr, sehr viel Leid in zwei Personen speziell. Wir haben einerseits die Tochter des Synagogenvorstehers, die krank ist und nachher erfahren wir sogar, die stirbt, bevor Jesus zu ihr kommen kann. Und wir begegnen einer Frau, die schon 12 Jahre an Blutfluss litt und die all ihre Hoffnung, all ihren Glauben in Gott setzt, beziehungsweise in eine verstohlene Berührung des Gewandes von Jesu.
In beiden Stellen ist es also eine Schachtelgeschichte, könnte man in gewisser Weise sagen. In beiden Geschichten wird die Dramatik der Situation wirklich betont. In der ersten Geschichte besteht die Dramatik darin, dass dieser Synagogenvorsteher, der sich eigentlich oder der eigentlich der Gruppe derer zugehört, die bislang im Evangelium immer Jesus gegenüber skeptisch gegenüberstanden. Also er gehört bis hin zu den jüdischen Autoritäten, er hat eine gewisse Rolle für die Weitergabe des Glaubens und so weiter und so fort. Bisher haben wir die eher als Skeptiker kennengelernt. Dessen Tochter liegt aber im Sterben, so heißt es. Er fleht um Hilfe, er fällt Jesus vor die Füße. Also als Geste, ich erkenne, dass bei dir eine Kraft ist, etwas Lebensspendendes kann man ja schon auch sagen, dass ich mich dir anvertraue und das, obwohl, er tut es nicht im Verborgenen, eine riesige Menschenmenge unterwegs ist. Also Jairus geht Jesus entgegen und da ist eine ganze Traube von Menschen und dann kann man sich so vorstellen, zieht dieser Zug quasi weiter, bis er am Ende auch am Haus des Jairus ankommt. Aber zwischendurch ist eben genauso dramatisch eine Frau dargestellt, die eben nicht nach vorne tritt und sagt, pass mal auf, ich brauche was, sondern die es ganz im Verborgenen eigentlich nur in sich selber trägt.
Das ist wunderbar erzählt, weil Jesus wird aufgefordert vom Synagogenversteher, hilf doch, komm. Und er wird direkt erzählt, ja, Jesus ging los, machte sich auf den Weg. Und dann verlangsamt sich die Erzählung, weil auf einmal erfahren wir die Lebensgeschichte dieser Frau, die schon seit 12 Jahren an dieser Krankheit des Blutflusses lebt. Da muss man auch noch wissen aus dem Alten Testament heraus, das bedeutet, dass die Person als unrein galt, stigmatisiert war, nicht am Kult teilnehmen konnte, wahrscheinlich verarmt war, also wirklich komplett am Rand der Gesellschaft war und eigentlich auch niemanden berühren durfte, eigentlich auch nicht inmitten dieser Menschenmenge auftauchen durfte, weil, wie gesagt, sie unrein war. Jeder, der sie berührt, wäre auch unrein gewesen. Aber sie drängt sich nun zwischen diesen Leuten verstohlen hinterher und legt all ihren Glauben, all ihre Hoffnung in diesem Endeffekt aberwitzigen Gedanken, ich muss nur das Gewand von Jesus berühren, dann werde ich geheilt.
Und das Spannende ist, genau das passiert. Also sie sagt zu sich, sie äußert es eben nicht Jesus gegenüber, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und dann heißt es, und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Jesus hat bisher noch nichts getan, der hat sie vermutlich nicht mal mehr gesehen oder irgendwie, aber es ist etwas passiert.
Beim Lesen fand ich das total absurd, weil normalerweise tritt ja Jesus auf und heilt. Hier war er nicht aktiv. Es wirkt fast, als wäre er passiv, als wäre er nur weitergegangen. Auf einmal strömt, das war so ein bisschen absurd, strömt so Lebensenergie aus ihm hinaus und sein Umfeld wird geheilt und er merkt gar nichts und fragt so, wer hat denn mein Gewand berührt?
Das ist ein bisschen eine Parallele vielleicht zu der Geschichte in Matthäus 8, wo jemand kommt und sagt, also mein Sohn, dein Kranker ist nicht hier, aber sprich nur ein Wort, dann wird er gesund. Da braucht es aber eigentlich noch das Wort Jesu. Und hier ist das Vertrauen so groß, nicht nur, dass Jesus entfernt ein Wort sprechen kann, sondern dass es reicht, mit ihm in Kontakt zu treten, weil eben die Schöpfung ja gut ist und weil hier jemand darauf vertraut, dass in Jesus Christus, mit welchem Bekenntnis auch immer, aber dass da jemand ist, der diese Schöpfungsgüte, der dieses Heilbringende in sich trägt und das weitergeben kann. Und das auch tatsächlich ganz nebenbei. Denn das ist ja eine Geschichte, die einfach irgendwie so am Rande des Weges passiert.
Sozusagen en passant. Aber das ist ja auch eine zweite Ebene. Es wird deutlich, wenn wir dann weiterlesen, dass Jesus doch den Kontakt mit dieser Frau sucht. Er fragt, was ich gerade gesagt habe, wer hat mein Gewand berührt? Dann sagen seine Jünger, hier sind so viele Leute, hier drängen oder keine Ahnung was. Aber er sucht die Person, weil er weiß, wer es ist. Und dann kommt wirklich das Gespräch zwischen dieser nun geheilten Frau und dem Heiler Jesu zustande.
Sorry, ich musste an der Stelle ein bisschen an Yoda denken, eine Erschütterung der Macht gespürt, ich habe. Also er nimmt wahr, Jesus an der Stelle, er sagt es mit einem ordentlich formulierten Satz, aber er blickt sich um, wer hat mich berührt, weil er merkt, dass eine Kraft von ihm ausgeströmt war. Also er merkt, es ist irgendwie etwas, es gab einen Kontakt, der, ja, es ist vielleicht wirklich auch schwierig, Worte zu fassen, der etwas bewirkt hat. Und er will wissen, was war es. Und die Jünger sagen natürlich, pass mal auf. Also wir laufen hier mit einer ganzen Menschenmenge voller enthusiastischer Leute zu dem Haus des Synagogenvorstehers. Was glaubst du denn, wer dich hier berührt hat? Also gefühlt haben dich ja alle einmal berührt, weil sie in deiner Nähe sein wollen. Und diese Frau, und das finde ich auch das Bemerkenswerte, die ist mutig. Also die könnte jetzt ja auch einfach in der Menge wieder abtauchen. Aber sie tritt hervor und da kommt die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Also nicht zitternd, weil Jesus sagt, wer war es denn, sondern weil sie gemerkt hat, dass was hier passiert ist, ist eigentlich, obwohl ich darauf vertraut habe, trotzdem unglaublich.
Und hier sieht man auch, wie schön die beiden Geschichten verschachtelt sind. Denn der Synagogenvorsteher fiel Jesu zu Füßen, bevor überhaupt die Heilung kam. Nun lesen wir, dass die Frau nun nach der Heilung Jesus zu Füßen liegt. Und dann diese komplette Begegnung passiert, da steht dieser wunderbare Satz, und sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Es ist nicht nur einfach ein Blickkontakt da, sondern sie begegnen sich nach der Heilung wirklich von Angesicht zu Angesicht.
Auch hier ist es in gewisser Weise parallel, selbst wenn die Reihenfolge umgedreht ist, der Jairus, der erst bekennt und dann passiert was. Hier passiert erst etwas und dann kommt tatsächlich dieses ja, Bekenntnis der Frau, das eben auch nochmal quasi im Überfluss geschildert wird. Sie sagte eben die ganze Wahrheit, also als wenn sie nochmal die Leidensgeschichte wiederholen müsste eigentlich, die wir vorher schon kennengelernt haben, um deutlich zu machen, was diese eine Begegnung und Berührung jetzt an Heilbringendem, an Freimachendem für sie bedeutet.
Und jetzt kommt ein radikaler Einschnitt in der Geschichte, dramaturgisch wunderbar gemacht. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein, sind die letzten Worte Jesu dann zu der Frau. Und dann taucht eine Gruppe auf und sagt, tja, die Tochter des Synagogenvorstehers ist mittlerweile tot. Lass den Meister in Ruhe. Der kann jetzt auch nichts machen, weil der Tod hat obsiegt.
Aber Jesus weiß ja, dass es anders ist. Ist ja auch ganz gut, wenn man jemanden hat, der ein bisschen nach vorne schaut. Er sagt dann, also der Jesus hört die Worte und spricht direkt zum Synagogenvorsteher. Also sagt eben auch, lass dir dein Grundvertrauen nicht nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also der lässt ihn überhaupt nicht erst zu Wort kommen. Er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und das ist das erste Wort, das Jesus an den Synagogenvorsteher richtet. Also am Anfang ist er ja einfach nur mitgegangen. Und jetzt spricht er das erste Mal mit ihm und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Als wenn das so einfach wäre, wenn man gerade hört, dass die Tochter verstorben ist.
Aber er sagt sozusagen, dein Anfangsglaube ist das, was dich zu mir geführt hat, halt daran fest. Und dann ist bei der Erzählung so eine interessante Parallelität. Einerseits erfahren wir von dem Weinen und Klagen und der Trauer, die mit dem Tod einhergeht, aber einem Jesus, der so ganz anders auftritt und sozusagen in dieses Schreien und Weinen hineinkommt und sagt, warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur.
Die lachen ihn dann sogar noch aus. Es ist ja auch, passiert ja auch nicht ständig im Evangelium, dass Jesus ausgelacht wird. Und ähnlich wie in der Szene mit der Frau, nur wieder andersherum, kommt jetzt wieder so ein intimer Moment. Also bei der Frau ist es, als sie dann ihm vor die Füße fällt und die ganze Wahrheit auspackt. Jetzt merkt Jesus, da ist ein Riesenbohai und alle sind irgendwie beschäftigt und alles muss sich irgendwie rausdrängen an Emotionen. Und er macht den Kreis klein. Er nimmt von seinen Jüngern, die mit ihm unterwegs waren, nur drei mit, Petrus, Jakobus und Johannes. Dieses Dreiergespann taucht ja auch sonst schon mal auf. Und dann heißt es, nachdem alle anderen Jesus auslachen, er aber warf alle hinaus aus dem Raum und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, also die drei Apostel, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Es ist eine intime Szene. Es ist auch der Schutzraum der Familie, der gewahrt bleibt. Nicht alle sollen zuschauen, was passiert. Nicht alle sollen auch die Blicke auf die Eltern gerichtet haben, die in diesem Moment ja auch mit ihrem ganzen Vertrauen Jesus ja nicht ausgeliefert sind in einem negativen Sinne, sondern in einem positiven Sinne, weil da alles Vertrauen quasi sich gerade drauf fokussiert.
Das ist wunderbar erzählt. Wir hatten eben die Frau, die so verstohlen von hinten rangeschlichen hat, eigentlich gar nicht in der Menschenmenge sein darf und versucht, nicht öffentlich aufzufallen. Und hier nun Jesus, der auch sagen würde, ich mache ein Wunder an aller Öffentlichkeit. Nein, der geht zurück, wie du sagst, in den Privatraum. Und da geschieht ein Wunder. Und auch nicht, wie man es erwarten würde. Am Anfang sagt Jairus, der Synagogenvorsteher, ja, leg deine Hände auf. Dieses typische, wie man da eine magische Handlung, eine therapeutische Handlung. Was er macht, er nimmt einfach die Hand des Kindes und sagt, steh auf. Als wäre es das selbstverständlich in der Welt. Und so wird es uns auch erzählt. Er greift zur Hand und sagt, so, Zeit zum Aufstehen. Ganz in dem Bild, was er vorhin gesagt hat, das Kind schläft ja nur.
Und ganz im Sinne von alltäglich, und man soll dem Kind noch was zu essen geben. Das ist so ein Ende, das einen doppelten Sinn hat. Einmal ist es tatsächlich, zeigt es die Alltäglichkeit vermeintliche des Geschehens. Das Kind wird auferweckt, es ist wieder zurück im Leben. Und das wird auch in gewisser Weise damit bewiesen, dass tatsächlich es etwas zu essen bekommt. Aber es ist auch die ganzheitliche Sorge Jesu, die zum Ausdruck kommt. Also dieses Kind, das ja irgendwie auch in diesem ganzen Pulk der schreienden und weinenden und klagenden Menschen jetzt gewesen ist und da rausgehoben wird und tatsächlich aber ganzheitlich sich umsorgt und wieder zurück ins Leben geführt wird. Und dazu gehört eben nicht nur aufzustehen, sondern irgendwie auch zu essen und davon auch was zu kosten von diesem Neuen.
Dazu gehört auch, das macht der Erzähler wunderbar, dass das Mädchen nicht nur aufsteht, sondern erstmal umhergeht. Und dann ist großes Tohuwabohu, alle sind entsetzt. Und in dieses Tohuwabohu sagt Jesus dann eben am Ende, jetzt kümmert euch erstmal um das Mädchen. Es muss essen, es muss versorgt werden. Das Leben geht mit der neu gewonnenen Lebensfülle weiter.
So, und jetzt sind wir natürlich an einem wichtigen Punkt. Wir haben gelernt, man kann ein Grundvertrauen darin haben, dass Gott alles gut schafft. Und dass das, was, also alles, was geschaffen ist, auch in sich gut ist, heilbringend sein kann. Aus diesem Grundvertrauen heraus haben wir erlebt, dass der Synagogenvorsteher und auch diese blutflüssige Frau agiert haben. Aber wir sehen natürlich, okay, also Gott schafft alles Gute und hier ist Jesus der irgendwie das Gute schafft und auch nochmal sichtbar macht, dass die Schöpfung gut ist. Aber eigentlich war in der ersten Lesung ja davon die Rede, dass alle Geschöpfe der Welt heilbringend sind. So, Till, jetzt kommen wir noch zur zweiten Lesung, also zum zweiten Korintherbrief.
Das war eine charmante Überleitung.
An den Alttestamentler.
An den Alttestamentler, um einen Paulusbrief beziehungsweise den zweiten Korintherbrief auszulegen. So, springen wir in den Text rein. Und wir müssen kurz auf den Kontext vielleicht hinweisen, ohne das auszuufern, weil auch da gilt ja, ihr habt eine wunderbare Komplettauslegung dieses Einzeltextes und wir wollen unserer Linie hier folgen. Aber zum Kontext, es geht hier um die Kollekte, die Paulus sammelt für Jerusalem, für die Jerusalemer Urgemeinde. Und Korinth ist eine Heidenchristengemeinde. Und jetzt weist er darauf hin, nicht nur, dass es wichtig ist, diese Kollekte zu machen, sondern auch, in welchem Kontext sie theologisch steht. Und das theologisch ist das Entscheidende für uns hier.
Vielleicht liest du den Vers 14 direkt noch dazu, denn das ist ja eigentlich genau die Spitze des Textes.
Also, Vers 14. Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich entstehen.
Paulus argumentiert dieser Gemeinde in Korinth gegenüber, und wir verfolgen ja so ein bisschen insgesamt seine Argumentationsstrategie über die letzten Sonntage hinweg schon. Paulus sagt, also, es ist mir ein Anliegen, dass ihr etwas von dem, was ihr habt, und er bezeichnet das als Überfluss, etwas an die gebt, die vermeintlich weniger haben, nämlich Mangel haben, also die Gemeinde in Jerusalem. Und sagt aber, wenn ihr jetzt was gebt, dann damit ihr auch rechnen könnt damit, dass eines Tages womöglich es genau andersrum ist, ihr an etwas Mangel habt und die Überfluss haben und sich das, so sagt er, es sich ausgleicht. Gewisserweise könnte man sagen, damit sich die Balance der Schöpfung wiederherstellt, nämlich dass alles immer gut ist. Und die Gemeinde hier in Korinth soll eben etwas dazu beitragen, dass es auch der Jerusalemer Gemeinde gut geht, obwohl die Jerusalemer Gemeinde, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, jetzt auch nicht total arm war. Also es ist nicht so, als hätten die gar nichts gehabt. Es geht tatsächlich mehr um ein Verstehen des Gebens und ein Verstehen, dass Geben nicht heißt, ich habe weniger.
Und im Hintergrund steht wahrscheinlich auch einfach der Zusammenhang, dass eben die Urgemeinde in Jerusalem vor allem die Juden-Christengemeinde war und wir in Korinth eben eine Heiden-Christengemeinde haben und die Kollekte sozusagen diese beiden Zweige des Christentums miteinander verbindet. Und das theologisch eben mit einem großen Bild des Geben und Nehmens und vor allem des Überflusses. Weil der Text fängt nicht an mit, so, Spendenquittung wird geschrieben, wenn ihr überweist, sondern erstmal klar, ihr habt schon unglaublich viel empfangen. Ihr habt von Gott einen Überfluss empfangen an Glauben, an Rede, Erkenntnis, ja, an Liebe. Und da, aus diesem Bewusstsein heraus, springt dann Paulus rüber und nun ist es an euch, ein Liebeswerk durch diese Spende zu vollbringen.
Er sagt, ihr seid reich, ja, ihr an allem, sagt er sogar, seid ihr reich. Nicht nur das, was quasi aufgezählt wird, das sind ja Geistesgaben, sondern ihr habt eigentlich alles. Und das ist ja bemerkenswert, weil sicher in der korinthischen Gemeinde es nicht so war, dass alle in der Gemeinde gleich gut begütert waren oder gleich viel auch an sozialem Status hatten und so weiter und so fort. Das war sicher sogar nicht der Fall, das wissen wir. Aber er sagt, es geht hier um das, was Gott euch schenkt, nämlich das, was er eben eigentlich ja jedem Geschöpf schenkt, weil er sagt, die Schöpfung ist gut, ihr habt viel empfangen, gebt es weiter. Also würdet euch des eigenen Reichtums bewusst und behaltet ihn nicht für euch.
Damit sind wir wunderbar wieder beim ersten Vers, den wir zitiert hatten aus der ersten Lesung, wo wir festgestellt hatten, heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. Und nun begegnen wir bei Paulus einer praktischen Lösung, wie das auch funktioniert zwischen den Gemeinden. Man hat eben die Gemeinden im Blick, man hat sich im Blick, man hat das, was man empfangen hat, im Blick und das, was man deshalb weitergeben kann. Und dann kann man verstehen, dann können auch wir verstehen, ja, die Schöpfung ist gut, wenn wir realisieren, dass wir als Geschöpfe dieser guten Schöpfung heilbringend sind und sein können.
Und damit tatsächlich unsterblich sind, weil das, was der erste Text uns auch nahegelegt hat, ist, wenn wir genau das tun, was in der Schöpfung grundgelegt ist, gut sein, gut handeln, das Gute weitergeben, ohne etwas zu verlieren, dann stellen wir eine Form der Gerechtigkeit her, die tatsächlich genau auch Anteil hat an dem, wer Gott ist und was Gott eigentlich in die Welt setzt. Und dann haben wir Teil an seinem unvergänglichen Dasein, beziehungsweise, wie es hier heißt, auch wir sind dann mit unsterblich.
Und dann verstehen wir, dass das Leben eben wirklich gut ist. Wir verstehen, dass Gott uns das Leben im Überfluss schenkt. Und das eben, wie unser Titel der Folge sagt, dass es Dauergut ist. Diese Schöpfung ist Dauergut, unser Leben ist Dauergut, wenn wir verstehen, wie reich wir doch im Angesicht Gottes beschenkt sind.
Jetzt bleibt die Frage, welcher Vers hat dich denn besonders beschenkt, lieber Till? Oder willst du noch einen Moment nachdenken?
Das hast du aber sehr schön formuliert mit dem Beschenktsein. Ich bin hängen geblieben, gerade beim Diskutieren, muss ich eingestehen, mit dir, über den Satz, über den wir schon gesprochen haben. Aber ich will noch mal darauf aufmerksam machen. Das ist nämlich das Ende vom Evangelium. Da steht ja, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Da sind wir auch wieder bei dem Thema geben, was wir so jetzt ausführlich auch nochmal in der zweiten Lesung besprochen haben. Und wir hatten eben im Gespräch schon darauf hingewiesen, dass erstmal das Leben geht weiter. Das heißt auch, nun ist die Fürsorge, die gegeben werden muss. Das Geben geht weiter. Selbst nach einem großen Wunder, das für uns einschneidend dargestellt wird und auch ein großer Vorverweis auf diese Auferweckung ist, die immer als Bild gelesen werden kann, auch für die Auferstehung Jesu nachher. Aber das Leben geht weiter, indem das Geben weitergibt, indem eben die Aufforderung weiter besteht, heilsbringend zu sein. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, an diesem Beispiel des Mädchens. Es muss auch weiter versorgt werden. Es ist auferweckt, es lebt, aber es lebt weiter. Es braucht weiter dieses von Gott geschenkte Heil, das sie durch die Mitmenschen erfährt. Und das gilt für alle unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir schenken nicht Heil, wir schenken nicht Begegnung punktuell, sondern fortwährend. Dann sind wir wirklich die Geschöpfe, die Gott intendiert hat in der guten Schöpfung.
Vielen Dank dir, Till. Ich springe dann doch in die zweite Lesung zurück, in den zweiten Korintherbrief und dieses Bild vom Überfluss. Auf der einen Seite klingt Überfluss bei uns immer sehr konsumorientiert und im Sinne von, wir haben doch alles etc. Und wir wissen oft genug, dass wir trotzdem mit dem, was wir alles haben, nicht zufrieden sind und glücklich sind und so weiter und so fort. Aber das ist eine Thematik, die Paulus hier nicht berührt, sondern es geht darum, das Bewusstsein zu haben, egal wie viel ich habe eigentlich, in dem von Gott beschenkt sein, steckt ein Stück göttlichem Schöpfungsüberfluss. Also in mir steckt das eigentlich immer drin. Und ich glaube, es ist richtig zu sagen, ich kann das manchmal mehr und manchmal weniger wahrnehmen. Wenn ich in einer Notsituation bin und vielleicht gerade in Krankheit bin, dann kann ich das vielleicht so nicht wahrnehmen, dass dieser Überfluss auch in mir steckt. Und dann brauche ich jemanden, der mir das deutlich macht. Und das ist das, die Idee des Paulus, dass die anderen sich als Beschenkte erfahren in dem Moment. Also ich selber merke den Überfluss in mir nicht, aber indem jemand mir etwas gibt, aus seinem Überfluss, wird mein vermeintlicher Mangel ja nochmal geheilt, wird mitgetragen. Also so wie sich Schwächen und Stärken in der Gemeinschaft auch aufheben. Und mal ist der eine stark und mal ist der andere stark. Und dadurch trägt sich das. Und genau das ist die Idee des Paulus. Also seid doch immer Gebende, und helft das dadurch, dass diejenigen, die an der Stelle selber mal nichts geben können, egal aus welcher Situation heraus, dass die sich als Beschenkte erfahren und gleichzeitig dadurch nochmal wissen, okay, ich lebe ja auch in gewisser Weise im Überfluss und kann beim nächsten Mal auch aus diesem Beschenktsein heraus etwas weitergeben. Und diese Form des Ausgleichs, von der Paulus hier spricht, glaube ich, es wäre schön, wenn wir uns das häufiger vor Augen führen würden. Also nicht nur, wie viel wir als Geschenk haben, sondern auch, dass wir in den Situationen, wo wir genau das gerade so wahrnehmen können, dass wir einen Überfluss, ein Beschenktsein haben, dass wir es auch weitergeben und damit den anderen den Mut machen, auch wieder an das Grundgute der Schöpfung, an das Grundgute Gottes und vielleicht auch an das Grundgute der Mitmenschen glauben zu können.
Wunderbar, danke für den Gedanken. Und jetzt würden wir uns freuen, wenn ihr uns und allen anderen eure Bibelverse weitergebt, die euch an diesem Sonntag besonders im Glauben bestärken oder die euch besonders fesseln. Das könnt ihr auf Facebook machen. Ihr findet unten in den Shownotes einen Link darüber zu dem Post, wo ihr dann den Bibelvers teilen könnt und oder gerne auch eure Gedanken dazu.
Vielleicht habt ihr ja auch jemanden, von dem ihr sagt, das lohnt sich, wenn der sich oder die sich mal neu mit biblischen Texten beschäftigt, dann empfehlt gerne unseren Podcast weiter. Euch und allen, die uns vielleicht das erste Mal hören, auf jeden Fall viel Freude über Bibel entdecken.